Sie hören den Artikel Commodore 64, Kapitel Software, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3 Punkt 0 Unported und unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation. Commodore 64 Amiga 2000 Software Anwendungssoftware. Obwohl der C64 oft als Spielerechner und Daddelkiste bezeichnet wurde, da der überwiegende Teil der Software Spiele waren, wurden für das Gerät, auch wegen seiner für die damalige Zeit gehobenen Hardware-Eigenschaften, auch viele ernsthafte Programme produziert. Neben Office-Programmen wie der Textverarbeitung VisaWrite oder Textomat und den Tabellenkalkulationen Microsoft Multiplan und SuperCalc gab es für alle erdenklichen Anwendungen eine Vielzahl von Programmen, von denen hier stellvertretend nur einige aus dem deutschen Raum genannt seien. Für grafische Anwendungen waren Programme wie HiEddy für Hi-Res-Grafik von Hans Haberl, Amiga Paint von Oliver Stiller für Multicolor-Grafiken und GigaCAD von Stefan Filzmaier für 3D-Modelle gedacht. Ebenfalls von Hans Haberl und veröffentlicht von Scantronics waren die Desktop-Publishing-Programme PrintFox und PageFox. Letzteres wurde als Steckmodul entwickelt und enthielt eine zusätzliche Speichererweiterung, um Zeichensätze, Grafiken und Text für eine ganze DIN-A4-Seite im Speicher halten zu können. Dabei standen alle üblichen Layout-Funktionen zur Verfügung, inklusive Spezialfunktionen wie Kerning. Steuerliche Absetzbarkeit des C64. Im Zusammenhang mit beruflich nutzbaren Anwendungen wurde die Anschaffung von C64-Computern auch teils als steuerlich absetzbar anerkannt. Da die Finanzämter Einschätzungen publizierten, C64-Anschaffungen seien ganz überwiegend der privaten Lebensführung zuzurechnen, wurden Nachweise zur ausschließlichen oder ganz überwiegenden beruflichen Nutzung (zeitanteilig mehr als 90%) der Commodore-Maschinerie verlangt. Lernprogramme. Auch etliche Lernprogramme wurden für den C64 produziert, wenngleich er kein typischer Rechner war, der im Schulunterricht zum Einsatz kam. Hier waren besonders der Apple II und seine Klone stark verbreitet. Neben etlichen Lernprogrammen wie Vokabeltrainern, Mathekursen und Programmen zum Erlernen des Chemielernstoffes wurden auch Hardware-Erweiterungen angeboten, mit denen Schüler, zum Beispiel mit der Fischertechnik-Schnittstelle 3056-2, für den C64 bzw. VC 20 die Grundzüge der Robotik erlernen konnten. Der C64 konnte auch für Lern - und Forschungszwecke genutzt werden. So tauchte das Gerät während der 1980er Jahre bei vielen Beiträgen der Jugendforscht-Wettbewerbe als Bestandteil der Versuchsanordnungen auf. Auch in der Fliegerei wurden Programme für den C64 eingesetzt. US-Piloten konnten zum Beispiel Flüge nach Instrumentenflugregeln (IFR) mit dem Flight Simulator II von Bruce Hardwick machen, die für die Verlängerung der Pilotenlizenz angerechnet wurden. Das deutsche Pendant dazu war der Flight Teacher von Uwe Schwesig, der eine Einführung in die Fliegerei bot. GEOS. Im Jahr 1986 wurde das Betriebssystem GEOS, das für Graphic Environment Operating System steht, mit grafischer Oberfläche, der sogenannten GUI, für den C64 angeboten. Es wurde in mehreren Versionen veröffentlicht und enthielt sehr viele Anwendungsprogramme. Diese grafische Oberfläche erweiterte den C64 in seiner Anwendungsbreite stark. Das war nötig geworden, weil ab Mitte der 1980er Jahre grafische Oberflächen immer häufiger als Serienausstattung bei Heimcomputern zum Einsatz kamen, so zum Beispiel beim Commodore Amiga, dem Apple Macintosh oder beim Atari ST. GEOS wurde bis Stand 2005 auf unterschiedlichen Plattformen gepflegt und erweitert. Allerdings ist es sehr ressourcenaufwendig, so dass sich im Besitz des Anwenderkreises von GEOS auch am häufigsten moderne Hardware wie große Speichererweiterungen, die Super-CPU oder Festplatten befinden. Darüber hinaus wurde für den C64 ein Unix-Derivat namens Lunix entwickelt. Aktuell weiterentwickelt wird das ebenfalls unixorientierte Winx-Betriebssystem für den C64. Neue C64-Software und C64-Hardware wird auch heute noch von verschiedenen Firmen, zum Beispiel ProtoVision, vertrieben und entwickelt. Programmiersprachen. Die wichtigsten Programmiersprachen für den C64 waren das eingebaute BASIC und Assembler. Daneben gab es eine Vielfalt an Programmiersprachen und Programmierdialekten für den C64. BASIC. Das eingebaute Commodore BASIC V2 bietet keinerlei Befehle, um die Grafik - und Soundmöglichkeiten des C64 anzusprechen, da diese beim VC 20, von dem der Code übernommen worden war, noch nicht vorhanden waren. Das bereits vorhandene und bessere BASIC 4.0 der neueren Pads wurde beim C64 nicht verwendet, da man den Pads keine interne Konkurrenz machen wollte. Über die BASIC-Befehle PEEK und POKE kann direkt auf die Hardware zugegriffen werden, weiterhin ist über den SYS-Befehl das direkte Anspringen von Systemroutinen möglich. Beispielsweise bewirkt SYS 64738 einen Reset des C64. Sound und Grafik lassen sich nur in Assembler oder erweiterten BASIC-Varianten wie etwa Siemens BASIC effektiv programmieren, die jedoch nicht Bestandteil des Lieferumfangs waren. Spiele für den C64 sind daher nahezu ausschließlich in Assembler programmiert. Bei späteren BASIC-Versionen, beispielsweise dem BASIC 3.5 des C16 und +4, ist der Befehlsvorrat wesentlich umfangreicher. Neben dem eingebauten Commodore BASIC V2 gab es noch diverse Dialekte und Compiler. Eine Auswahl: AustroSpeed, ein Zweipass-Compiler, der BASIC V2.0-Code in einen kompakten, schnell interpretierbaren Zwischencode, ähnlich P-Code, übersetzt. Derart kompilierte Programme laufen 3 bis 5-mal schneller ab als unkompilierte. Zum AustroSpeed gab es auch einen dazugehörigen Decompiler. BASIC-BOSS BASIC-Compiler. Ebenfalls ein BASIC-Compiler aus dem Hause Markt & Technik Verlag, der im Jahre 1988 erschienen ist und sehr stabile Programmergebnisse aus reinen BASIC-Programmen erzeugte. Reine BASIC-Programmierer können mit Hilfe des Compilers schnelle Programme erhalten, ohne zu Assemblern ausweichen zu müssen. Der Benutzer muss dafür bestimmte Definitionen in sein BASIC-Programm einbauen, die dann nach dem Kompilieren diese hohen Geschwindigkeiten ermöglichen. In sehr günstigen Fällen laufen die Programme 50- bis 100-fach schneller ab. BASICode. Für den C64 gab es Bascoder für den BASIC-Dialekt BASICode. Dabei handelte es sich um einen rechnerübergreifenden BASIC-Standard. XBASIC Level 2 BASIC. ein erweitertes und verbessertes BASIC für den C64, das von Diskette geladen oder per Cartridge installiert wurde. Im Gegensatz zu Simon’s BASIC war X-BASIC Level 2 ursprünglich nicht für den C64 geschrieben worden, sodass nicht alle Möglichkeiten der Hardware dieses Rechners durch diese BASIC-Erweiterung ausgenutzt wurden. GBASIC: GBASIC stellte umfangreiche Programmierfunktionen zur Verfügung, über die das Standard-BASIC des C64 nicht verfügte. Es wurde als Hardware-Erweiterung geliefert, die in Form und Größe an eine Zigarettenschachtel erinnerte. Diese besaß einen eigenen Reset-Taster, da der C64 ab Werk nicht über einen solchen verfügte. GeoBASIC: Ein BASIC unter der grafischen Oberfläche GEOS. PetSpeed: Ein Compiler für das eingebaute BASIC 2.0 von Commodore. Für längere Programme benötigte der Compiler ein selten vorhandenes Doppelfloppy-Laufwerk. Simon’s BASIC: Ein stark erweitertes BASIC mit grafischen Funktionen wie zum Beispiel für Kreise oder Ellipse, sowie teilweise strukturierter Programmierung. Vertrieben auf Diskette oder Cartridge. Assembler: Die wichtigste und, zusammen mit dem eingebauten BASIC, die am häufigsten genutzte Programmiersprache für den C64. Nur mit Assembler konnten die Fähigkeiten des Gerätes optimal genutzt werden. Es gab verschiedene Assembler-Entwicklungsumgebungen, die bekanntesten hießen TurboAss, HyperAss und GigaAss. Für große Projekte wurden Cross-Assembler-Systeme eingesetzt. Diese bestanden aus zwei Computern, die mit einem Datenkabel verbunden waren, einem C64, auf welchem das neu entwickelte Programm getestet wurde, und einem zweiten Computer, zum Beispiel ein weiterer C64, ein Amiga oder PC, auf welchem der Quelltext geschrieben und von einem Cross-Assembler übersetzt wurde. Das machte die Programmierung weitaus komfortabler, da auf dem Test-C64 der komplette Speicher bis auf die wenigen Bytes für die Übertragungsroutine zur Verfügung stand und im Fall eines Absturzes Quelltext und Assembler nicht gelöscht wurden. Jedoch reichte schon ein einfacher Maschinensprachemonitor aus, um Software für den C64 zu entwickeln. Das wohl bekannteste Exemplar eines solchen Programmes war der SMON. Auch brachten viele Erweiterungsmodule, wie das Action Replay oder die Final Cartridge, eigene Maschinensprachenmonitore mit. Pascal: Mit Oxford Pascal gab es eine Pascal-Implementierung, die in der Lage war, eigenständige Programme auf Diskette zu schreiben oder im Speicher zu halten. Sie war durchaus standardkonform. Auch von UCSD Pascal gab es eine Portierung auf den C64. Sie war jedoch so umständlich und langsam, dass sie in der Praxis keine Rolle spielte. Sonstige: Zusätzlich zu den genannten Sprachen gibt es weitere Programmiersprachen, die aber eher exotisch sind. So gibt es einen C-Compiler, Forth und COMAL sind ebenfalls vertreten, es wurde sogar eine COBOL-Implementierung produziert. Auch Logo gibt es für den C64. Weiterhin existiert das Betriebssystem Contiki, das eine Internet- und Ethernet-Anbindung über den C64 erlaubt. Heute existiert mit CC65 ein leistungsfähiger Cross-Compiler für die Sprache C, der bis auf Gleitkommazahlen fast den ganzen ANSI-Standard abdeckt. Der Compiler selbst läuft auf den meisten modernen Plattformen. Spiele: Die Spiele für den C64 waren eines der besten Verkaufsargumente für den Rechner. fast jedes bekannte Computerspiel in den 1980er und teilweise in den 1990er Jahren wurde für den C64 umgesetzt, darunter viele Arcade-Spiele, so auch Donkey Kong und Pac-Man. Schätzungen gehen von ca. 17.000 kommerziellen Spieletiteln für dieses Gerät aus, nicht mitgezählt die zahllosen Spiele, die C64-Besitzer selbst programmierten. Über 95% aller Spiele haben eine Auflösung von 160 × 200 doppelbreiten Pixeln. Im Laufe der Jahre wurden insbesondere die Spiele immer komplexer und grafisch anspruchsvoller. Einige grafische Höhepunkte für den C64 sind unter anderem das Strategiespiel Defender of the Crown oder Manfred Trenns Actionspiel Turrican 2: The Final Fight, deren Grafiken teilweise an Amiga-Qualität heranreichen. Andere herausragende Beispiele sind Whizball, Stunt Car Racer oder die Last-Ninja-Trilogie. Auch die Präsentation und Animation der beliebten Sportspiele der Firma Epix wie Summer Games I und II, Winter Games, California Games usw. konnten überzeugen. Das von Nintendos Mario-Serie inspirierte Great Gianna Sisters erfreute sich ebenfalls großer Popularität. Indizierung: Computerspiele waren in den 1980er Jahren ein neues Phänomen. So reagierte die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, die damals noch Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, kurz BPJS hieß, recht hilflos und willkürlich bei der Indizierung von C64-Spielen. Es wurden nicht nur, auch nach heutigen Maßstäben, recht brutale Spiele wie Commando Libya oder Beachhead und Beachhead 2 mit realistischen Schreien sterbender Soldaten indiziert, sondern auch nach damaligen und heutigen Maßstäben harmlose Spiele wie River Raid und Blue Max, in denen auf stilisierte Flugzeuge und Panzer geschossen wurde. Das führte dazu, dass die deutsche Version des Spiels Commando grafisch leicht umgestaltet wurde. Statt Soldaten waren in der Version namens Space Invasion Außerirdische die Gegner, was die BPJS nicht davon abhielt, diese ebenfalls zu indizieren. Diese Indizierungspolitik führte zu Unverständnis und zu einer generellen Ablehnung der BPJS, zumal zur damaligen Zeit sehr viele Schwarzkopien im Umlauf waren, sodass die Maßnahmen ins Leere gingen. Manche indizierten Spiele waren zudem nicht im freien Handel erhältlich. Später zeigte die BPJS mehr Augenmaß bei der Indizierung. Kurioserweise landeten bei der BPJS auch eindeutig gecrackte Spiele, also Schwarzkopien, zur Bewertung auf dem Tisch. Diese Medien dürften, dem Verfahrensweg entsprechend, aus den Haushalten besorgter Eltern über die Jugendämter an die Stelle weitergeleitet worden sein. Das weitere Vorgehen entsprach den Regeln, wobei bei verdächtigen Medien und unbekanntem Autor zunächst immer eine Indizierung vorgenommen wird, um im Weiteren für Klärung zu sorgen. Dass diese Klarheit bei Cracks nicht herbeiführbar war, sollte einleuchten. So befindet sich auch heute noch das Spiel 1942 Trainer auf dem Index der nicht frei verkäuflichen Werke. Es handelt sich dabei um eine gecrackte und um einen Cheat erweiterte Version des Spiels 1942. Als Hersteller wird für das Medium dementsprechend auch nicht Capcom bzw. Elite als Publisher angegeben, sondern ein Unbekannter namens Dr. Bit, unter dessen Pseudonym der Cheat veröffentlicht und in Umlauf gebracht wurde. Anzeichen für einen offenen gewerblichen Vertrieb sind nicht vorhanden, ansonsten hätte auch der Originalhersteller entsprechende Maßnahmen ergriffen. Propaganda: Schon damals erprobten politische Gruppierungen die Möglichkeit, Computerspiele für ihre Zwecke zu nutzen. Es wurden zum Beispiel rechtsextreme Spiele unter der Hand verteilt wie Hitler-Diktator, der Anti-Türken-Test oder KZ-Manager, bei dem der Spieler die Rolle eines KZ-Verwalters übernimmt. Meist handelte es sich dabei nicht um Originalwerke, sondern um illegale Abänderungen bereits vorhandener Spiele. Hitler-Diktator entstand beispielsweise aus dem legalen Spiel Imperator, bei dem der Spieler einen antiken römischen Kaiser spielt, in dem zum Beispiel das Wort Sklaven durch Juden ersetzt wurde. Allenfalls erwähnenswert ist hierzu noch das linksradikale Spiel RAF, bei dem der Spieler eine linksextremistische Terrororganisation gründet, um bekannte Personen in verschiedenen Städten zu töten. Diese Spiele wurden meist kurz nach ihrem ersten Auftauchen indiziert und im Falle der rechtsextremistischen Programme zusätzlich bundesweit eingezogen. Sie waren jedoch ohnehin nie im freien Handel erhältlich. Wie diese Medien ihren Weg zur BPJS fanden, ist nicht weiter dokumentiert. Demoszene. Der C64 trug besonders zur Entwicklung einer vielfältigen Subkultur bei, in der talentierte Programmierer Tricks entwickelten, zum Beispiel die Ausnutzung undokumentierter Hardwarefunktionen, darunter sehr viele Tricks für den Grafikchip, um die augenscheinlichen Limitierungen des Computers zu umgehen. Teile dieser Szene leben heute noch fort oder entwickelten sich weiter zu anderen Computersystemen wie Amiga oder PC. Die Demoszene entstand in den 1980er Jahren aus der damaligen Cracker-Szene. Die Intros, die ursprünglich als Vorspann zwecks Präsentation der Fähigkeiten und Wiedererkennung vor gecrackte Spiele gesetzt wurden, nahmen stetig an Komplexität zu und wurden schließlich als Einzelwerke ohne dazugehörige gecrackte Software veröffentlicht. Für diese Einzelwerke etablierte sich schnell der Begriff Demos. Einem Außenstehenden erschließen sich die Schwierigkeiten dieser Programmierung häufig nicht, da er die Komplexität oder die laut Spezifikation eigentliche Unmöglichkeit des Effekts nicht einschätzen kann. Einige der grundlegenden Mechanismen betrafen die Nutzung des im Grafikchip integrierten sogenannten Rasterzeileninterrupts zur Synchronisierung von Codesequenzen, das ruckfreie Scrollen der Bildschirmfläche in beiden Achsen oder die Wiederverwendung von Sprites innerhalb eines Bildes. Ein Rasterzeileninterrupt ist eine Interruptauslösung bei einer bestimmten Bildzeile. Typisches Kennzeichen waren vor allem rasante, tanzende Rollschriften mit 16 Farben vorgetäuschte, waagerechte Zylinderformen sowie fast immer ein üppiges akustisches Beiwerk. Die Demoszene lotete die Möglichkeiten des C64 am weitesten aus. Höhepunkte setzten Demos wie Deus Ex Machina der Gruppe Crest, Tower Power der Gruppe Camelot, Plus H2K der Gruppe Plush oder Dutch Breeze der Gruppe Blackmail sowie Double Density von Mr. Cursor, also known as Ivo Herzeg, der in der Entwicklung mitverantwortlich für bekannte PC-Spiele wie Far Cry ist. Die Webseite der Demogruppe Alpha Flight 1970 enthält einige Flash-Versionen von szenetypischen Produktionen. Ein riesiges Repertoire an Informationen zu alten wie neuen Produkten sind in der CSDB, die sogenannte The C64 Scene Database, verzeichnet. Schwarzkopien. Mit dem rasanten Aufstieg des Heimcomputers in den 1980er Jahren im Allgemeinen und des C64 im Speziellen entstand auch ein Tauschmarkt für Schwarzkopien von Software für diesen Rechner. Auch Anwendersoftware, aber in überwiegendem Maße Spiele, wurden zwischen den C64-Besitzern getauscht. Das war mit den ersten kommerziellen Programmen noch sehr einfach machbar. Doch schon bald versuchte die Softwareindustrie, durch verschiedene Kopierschutzmaßnahmen, mittels Datenträger, durch papierbasierte Abfragen oder auch durch Laufzeitmaßnahmen, der Situation Herr zu werden. Das gelang kaum, da quasi gleichzeitig die Szene dafür sorgte, dass die Software einerseits mit ihren eigenen Programmen wieder kopierbar wurde, andererseits erzeugte man durch Dekodieren und gezieltes Modifizieren der Originale ungeschützte Versionen, die sich mit jedem beliebigen Kopierprogramm duplizieren ließen. Es entstand eine Art Hase-und-Igel-Wettlauf zwischen der Softwareindustrie und den C64-Besitzern, in dem immer neue Kopierschutzmaßnahmen die illegale Verbreitung von Software verhindern sollten. Letztlich war jedoch fast jedes Programm für den C64 früher oder später auch als freie Schwarzkopie in Umlauf. Eine erste Abmahnwelle veranlasste Ende 1992 der Rechtsanwalt Freiherr von Grafenreuth, als er über Testbesteller auf verdächtig erscheinende Kleinanzeigen in Computerzeitschriften, in denen überwiegend Privatleute inserierten, die sogenannten Tanja-Briefe versandte, unter dem Pseudonym Tanja Nolte Berndl und einigen weiteren weiblichen Pseudonymen. Falls so ein Angeschriebener auf die Bitte um Softwaretausch des angeblichen Teenagers einging, wurde dieser bei entsprechender Beantwortung wegen Verstoßes gegen das Urheberrecht abgemahnt, gegebenenfalls auch angezeigt. Auch führten einige Fälle zu Hausdurchsuchungen. Es wurde mit der Zeit Brauch bei den Crackern, vor die von ihnen geknackten Programme einen eigenen, mehr oder weniger aufwendigen Vorspann, das sogenannte Cracktro, zu setzen. Typischerweise wurde dort in Laufschriften die eigene Coolness gepriesen, es wurden befreundete Cracker-Gruppen gegrüßt und zunehmend stellte man auch optisch und akustisch die eigene Programmierkunst zur Schau. Die oben beschriebene Demoszene ging zuerst aus der Verselbstständigung dieser Cracker-Vorspänne zu eigenständigen Programmen hervor, auch wenn später eine klare Abgrenzung der Demo von der Cracker-Szene stattfand. Anders als in der heutigen Zeit des Internets und der Möglichkeit des File-Sharings spielte sich die strafrechtliche Verfolgung der Ersteller von Schwarzkopien und der Benutzer, welche diese meist heimlich im Freundeskreis tauschten und weiterkopierten, auf einem sehr geringen Niveau ab. Obwohl in der Cracker-Szene durchaus einzelne Verurteilungen und Hausdurchsuchungen zu vermelden waren, war das bei normalen Usern eher selten der Fall. Vor allem, da die Wege der illegalen Verbreitung, anders als über das moderne Internet, kaum nachvollziehbar waren. Der Artikel Commodore 64, Kapitel Software, wurde vom Benutzer Blick am 25. Januar 2015 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported kann unter creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org/copyleft/fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/commodore64. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden.